Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht von Leipzig nach Santiago. Und meine größte Angst war tatsächlich auch das Alleine-Sein auf dieser großen Distanz. Und dann zu merken, es ist trotzdem schön. Ich habe irgendwie gelernt, das auch für mich als was Wunderschönes anzunehmen, wenn ich in den Pyrenäen stand und den Atlantik zum ersten Mal gesehen habe oder das erste Mal dann am Meer tatsächlich war und mir immer wieder begreiflich gemacht habe, okay, das warst jetzt alles du. Und zwar auch irgendwie ohne, dass jemand neben mir hergelaufen ist und die ganze Zeit gesagt hat, du wirst es schaffen, du wirst es schaffen, sondern dass das alles aus mir kam. Und man hat irgendwie so 100% der Zeit für sich alleine. Es ist irgendwie so ein großes Geschenk an einen selbst. Wenn mich jetzt jemand fragt, was würdest du empfehlen? Dann würde ich sagen, lauf auf jeden Fall alleine.
Und dort, also bei dieser speziellen Reise, was ja wirklich für viele auch ein Lebenstraum ist, dann auf diesem Weg dort Kompromisse einzugehen, die eigentlich nicht sein müssen. Das soll auf dem Camino nicht passieren. Jetzt mal egoistisch sein und zwar im positiven Sinne. Du hörst einfach mal wirklich komplett auf dich. Keine Kompromisse, kein Chef, keine Beziehung, keine anderen Leute reden dir jetzt irgendwie rein. Du alleine entscheidest, was auf dem Weg passiert. Gönn dir das, be selfish.
Ja, und damit jetzt erstmal hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schlendern und Reisen. Das ist dein Podcast mit praktischen Tipps und Inspirationen rund um das Thema Reisen. Und für den Fall, dass du heute das erste Mal dabei bist, stelle ich mich natürlich noch kurz vor. Ich bin Kira, Host dieses Podcasts und freue mich sehr, dass du da bist. Wir machen uns in dieser Folge auf den Weg, ganz wörtlich gemeint, und zwar auf den wahrscheinlich bekanntesten Wander- und Pilgerweg der Welt, den Camino, hier in Deutschland besser bekannt als Jakobsweg. Ich selbst bin ihn noch nie gelaufen, habe dafür aber umso mehr Fragen. Was ist es, was so viele Menschen an diesem Weg fasziniert? Und muss ich dafür zwingend religiös sein, um die Magie vor Ort überhaupt verstehen zu können? Wie sieht es mit Unterkünften aus? Wie steht es um die Verpflegung? Und für all diese Fragen begebe ich mich heute vertrauensvoll in die Hände von zwei absoluten Jakobsweg-Profis. Bei mir zu Gast sind nämlich Theresa Seiter und Markus Poschlott, die beiden Hosts vom Camino-Podcast. Seit mittlerweile 125 Folgen sprechen die beiden über die unterschiedlichsten Facetten des Jakobswegs, mal auf Basis ihrer eigenen Erfahrungen, mal zusammen mit anderen Menschen, die auch auf dem Camino unterwegs waren oder es zum Teil gerade noch sind. Und damit herzlich willkommen, liebe Theresa, lieber Markus. Danke, dass ihr euch heute die Zeit nehmt. Und direkt schon mal eine Frage vorweg. Wie würden wir uns jetzt auf dem Jakobsweg begrüßen? Gibt es da irgendwie eine Grußformel?
Ich würde sagen, hallo.
Das ist simpel.
Hallo, wie heißt du? Wo kommst du her? Wo bist du heute Morgen gestartet? Wie schwer ist dein Rucksack und wo schläfst du heute? Das wäre so ein klassisches Gespräch auf dem Jakobsweg.
Damit ist alles, okay. Alles gefragt und beantwortet. Ja, tatsächlich.
Okay, also nicht irgendwie nochmal so ein, ich sag mal, Servus oder irgendwie so ein Wort, was da alle irgendwie aufgreifen.
Naja, erstmal vielleicht Hola, weil es Spanisch ist und Hallo heißt, ne? Damit guckt man erstmal, wie reagiert das Gegenüber, sagt Hallo zurück, dann weiß man gut Deutsch, ja, oder spricht es vielleicht oder hat es einen Slang und man kann schon so ein bisschen erkennen, kommt aus England oder Amerika, also damit geht es vielleicht auch manchmal los.
Okay, ja, erstmal so ein Herantasten.
Also was es gibt, ist die Verabschiedung, die es typisch auf Jakobsweg-Slang gibt, sag ich mal. Und zwar ist das Buen Camino. Also man wünscht sich ein Buen Camino. Und jetzt, wo ich es gerade ausspreche, das sagt man schon auch zur Begrüßung, oder Markus? Wenn da am Wegesrand irgendwie ein Einheimischer steht, der ruft einem zur Begrüßung auch Buen Camino zu.
Das stimmt, aber meistens hat man da nicht so viel Gespräche. Ne? Also wenn man irgendwo in einer Bar zusammenkommt, also wo man ja auch frühstückt in Spanien auf dem Weg und so, dann ist das, sagt man jetzt nicht Buen Camino, wenn man reinkommt. Deswegen. Also ein Hola ist, glaube ich, schon gut. Hola, ja. ¿Qué tal? Passt immer.
Okay. Und Buen Camino hieß jetzt übersetzt irgendwie sowas wie hab einen guten Camino.
Genau.
Guter Weg. Okay. Ja.
Ja, schön. Und bevor wir uns jetzt gemeinsam auf den Weg machen, würde mich erstmal interessieren, was ist denn euer ganz persönlicher Bezug zum Jakobsweg?
Einmal Luft holen und dann dauert es eine halbe Stunde. So schlimm ist es nicht. Also grundsätzlich ist so bei sehr vielen Leuten, und wir haben das, glaube ich, auch gespürt, ist so eine Magie von diesem Weg da. Wenn man den einmal gelaufen ist, dann ist man so süchtig. Das ist, wird dir mit deinen Reisen, Kira, nicht anders gehen. Du bist ja auch sehr viel unterwegs und das hat ja auch, das löst ja was in einem aus. Es gibt auch Leute, die sind einfach auch gern zu Hause und es gibt eben Leute, die sind gern unterwegs. Und auf dem Jakobsweg ist das besonders stark. So habe ich das zumindest immer empfunden. Bei mir war tatsächlich 2012 war ich das erste Mal pilgern. Und das war jetzt gar nicht so ein sonderlich schöner Anlass, sondern eher auch was Ernsteres. Also gehört hatte ich da vorher auch schon davon und wollte das machen. Kerkeling hatte ich damals auch gelesen und gehört und fand das toll. Und dann gab es tatsächlich den Punkt mal bei mir, dass ich innerhalb von einem halben Jahr, Vierteljahr, auf zwei Beerdigungen war von Leuten, die jünger waren als ich. Und ich dachte damals so mit Anfang 30, das sei ich nicht so sonderlich gut, sollte eigentlich so nicht sein. Und vielmehr ist mir aufgefallen, dass diesem Thema Trauer und Tod wenig Platz eingeräumt wird bei uns. Na, also du, Kira, du wirst es auch kennen, wenn man so in der Medienbranche arbeitet. Also bei mir war es wirklich so, ich fahre von der Beerdigung wieder nach Hause und im Auto ruft ein Kollege von meinem Radiosender an, wo ich damals gearbeitet habe, und spricht schon was für die nächste Sendung am nächsten Tag durch. Und man selber switcht dann auch schon wieder um und sagt, ja, das ist eine gute Idee, können wir machen. Und ich dachte irgendwann so ein paar Tage später, das ist, glaube ich, nicht gut. Ich glaube, man sollte sich für das Thema ein bisschen Zeit nehmen. Und dann war es wiederum mein Radiochef, der irgendwann zu mir kam und sagte im Sommer dann drauf, ein paar Monate später, und sagte so, ey, die Leute aus dem HR hier, aus dem Personal, die gehen mir hier ständig auf die Ketten. Du hast noch alle Urlaubstage und dazu noch 24 Überstundentage, irgendwie sowas. Kannst du bitte einfach mal 5 Wochen frei machen? Er hat genau das gesagt. Und da dachte ich mir,
was
so,
für ein Wink des Schicksals,
genau,
oder?
Das ist jetzt das Zeichen, jetzt oder nie.
Ja.
Und dann bin ich losgezogen und ab da hat sich es dann also alle 2 Jahre auf jeden Fall fortgesetzt. Ich war jetzt 8-mal unterwegs, um deine Frage zu beantworten.
Super spannender Weg dorthin. Wie war das bei dir, Theresa?
Ich habe beim gleichen Radiosender gearbeitet wie Markus, habe da 2017 angefangen und wir haben relativ viel zusammengearbeitet und dann hat er ab und zu mal von diesem Jakobsweg erzählt und ich fand das irgendwie immer so ganz, ganz interessant und dachte aber ja, also niemals mache ich das. und hatte auch irgendwann mal Habe Kerkeling gehört, Jahre vorher, also es war so in meinem Kopf, aber überhaupt nicht für mich, also ich dachte auch gar nicht, dass ich das schaffen könnte, ehrlich gesagt. Und dann war ich 2021 das allererste Mal alleine im Urlaub auf dem Meraner Höhenweg und habe gemerkt, ey, das ist irgendwie cool, also so alleine unterwegs zu sein. Dann bin ich zurückgekommen und habe wieder mit Markus zusammengearbeitet und dann habe ich angefangen, andere Fragen zu stellen. Also sag mal, wie viel Zeit bräuchte ich denn?
Ganz theoretisch.
So ganz theoretisch.
Ich frage für einen Freund.
Genau, der Klassiker.
Und dann bin ich tatsächlich im Mai 2022 bin ich auf den Camino Frances gegangen. Das ist so der berühmteste Jakobsweg, der den auch eben Habe Kerkeling gegangen ist damals. Der geht von den französischen Pyrenäen, also man geht von einem kleinen Ort in Frankreich einmal über die Pyrenäen und dann so durch Nordspanien. Und da war ich dann angefixt. Also dann habe ich irgendwie gemerkt, das ist ja total cool. Ich hatte vorher natürlich dann doch große Sorgen, dass ich die einzige Person sein werde, die da niemanden kennenlernt und dass es ganz einsam wird und ich das auch alles nicht schaffe. Und dann läufst du da irgendwie knapp 800 Kilometer durch Spanien und stehst dann auf einmal vor der Kathedrale in Santiago und merkst, krass, ich habe das geschafft.
Ich habe richtig Gänsehaut gerade.
Die gar nicht so sportlich ist und irgendwie, hätte ich nicht gedacht, dass ich das irgendwie schaffe. Und das ist so ein ganz einmaliges Gefühl und dann habe ich irgendwie auch gemerkt, dass das war jetzt wahrscheinlich nicht das letzte Mal, dass ich vor dieser Kathedrale stand. Ich habe tatsächlich auch unterwegs ein paar Leute kennengelernt, die von zu Hause gestartet sind, hauptsächlich Franzosen. Und ich wusste bis dahin überhaupt nicht, dass man außerhalb von Frankreich pilgern kann. Ich dachte, von Spanien. Ich dachte, das wäre so ein spanisches Ding. Und habe dann festgestellt, es gibt in Deutschland ja so ein ganzes Netz. Und dann hatte ich wiederum den Gedanken in meinem Kopf, irgendwann mal starte ich von zu Hause, so wenn ich in Rente gehe oder so. Und dann kam das aber alles sehr viel schneller. Ich bin dann im gleichen Jahr noch von Görlitz nach Leipzig gelaufen, weil ich mal austesten wollte, wie das in Deutschland
ist. Aber du bist noch nicht in Rente, oder?
Nee, aber ich bin schon gelaufen.
Okay.
Weil ich dann nämlich irgendwann gedacht habe, okay, auch in Deutschland macht's Spaß und ich möchte jetzt einfach wissen, wie das ist und wer weiß, ob ich überhaupt bis zur Rente komme. Also man weiß ja nie, ne? Es kann ja immer, oder ob ich dann noch so fit bin. Und habe dann gedacht, jetzt ist eigentlich ein ziemlich perfekter Zeitpunkt, um zu laufen. Ich wollte eh meinen Job wechseln, aus dem alten raus in den neuen. Und dann habe ich gedacht, dann kann ich den Übergang auch nutzen und habe dann tatsächlich meine Wohnung aufgelöst, meine Sachen verschenkt, verkauft, weggegeben, habe meinen Rucksack gepackt und bin dann von Leipzig nach Santiago gelaufen.
Wahnsinn. Ja, auch ein schönes Beispiel dafür, dass man Träume eben einfach nicht aufschieben sollte.
Total. Toll.
Ein ein Satz, der bei euch jetzt im Podcast schon häufiger fiel, ist, ich bin nicht wandern, ich bin pilgern. Ihr habt es ja auch gerade selber schon gesagt. Könnt ihr uns mal so den Unterschied erklären? Also ich habe eine grobe Vorstellung, aber so richtig weiß ich nicht, was da der Unterschied ist.
Mach du, Markus. Jetzt, beide Luft geholt.
Ja, jetzt holen beide in dem Moment Luft, genau. Naja, also die einfache Erklärung ist, wandern gehst du im Schwarzwald oder im Harz oder in der Eifel. Pilgern ist halt Jakobsweg. Das heißt, es geht nicht so sehr um die Bewegung, um das Laufen selber, sondern um das Drumherum. Das war ganz einfach zu sagen. Auf dem Jakobsweg treffen sich Leute, die in der Regel oder oft irgendeine Geschichte haben oder was überdenken wollen oder das mal irgendwann vor ein paar Jahren hatten und dann so wie wir beide irgendwie dann hängen geblieben sind und immer wieder gehen und einfach ein bisschen zu sich finden und das auch kommunizieren. Also man spricht auch mit wildfremden Leuten, die man kennenlernt, sehr offen, sehr ehrlich und manchmal sogar klarer als zu Hause vor Freunden. Einfach weil man ja diesen doppelten Boden gerade nicht braucht. Im schlimmsten Falle oder besten Falle, wie auch immer, sieht man die Person danach nie wieder. So, das ist manchmal sind es so 5-Minuten-Begegnungen. Und das macht das auf jeden Fall irgendwo aus für mich. Dazu kommt auch noch natürlich noch irgendwie eine christliche Komponente, weil das Pilgern ja was Urchristliches eigentlich ist. Man pilgert auf einen Ort zu. Also für manche ist das wiederum auch wichtig. Ne? Also die klassische Wallfahrt von früher kennt man ja vielleicht auch noch. Wir treffen ja ständig auch fremde Leute in der Bahn, in der Tram, früh in der U-Bahn, weiß ich nicht. Und selbst beim Wandern im Schwarzwald, Harz, Eifel. Aber ich würde dort nie mit den Leuten so wahrscheinlich ins Gespräch kommen, so wie ich es auf sehr einfache Art und Weise beim Pilgern komme. Deswegen ist Pilgern für mich so der Oberbegriff. Einer hat doch mal gesagt, Pilgern ist gelebte Religion. Und das fand ich eigentlich auch sehr schön, weil dieses Ganze, weil das völlig normal ist, dass wenn, weiß ich nicht, Theresa ist auf dem Weg, knickt irgendwo mit dem Fuß um und tut sich kurz weh, dann ist es sehr wahrscheinlich, zu 120%, dass der Nächste, der vorbeikommt, nicht sagt, Tag und geht weiter, sondern dass er hält, dass er hilft, dass man sich Hilfe anbietet, dass natürlich eine der nächsten Personen zwangsläufig ein Physiotherapeut oder eine Krankenschwester ist. Also solche Zufälle gibt es so oft auf diesem Weg. Ja. Also wir haben eine Podcast-Folge auch mal neulich genannt, ein Zufall zu viel. Also wo du schon sagst, das ist wirklich, es geht doch jetzt nicht. Also das alles hängt irgendwie mit dieser ganzen Thematik Pilgern zusammen. Eben, es kommen die richtigen Leute auf diesem Weg zusammen, die ein anderes Mindset haben als die Menschen, die im Schwarzwald wandern gehen.
Das ist total interessant. Ich glaube, das muss man auch einmal gespürt haben, um das so richtig nachempfinden zu können, so stelle ich mir das vor. Und was ist euer Eindruck? Sind die meisten Leute religiös motiviert oder ist es auch bei vielen einfach was Spirituelles oder die Suche nach etwas, von dem sie selber noch nicht wissen, was sie suchen?
Also ich glaube, die Leute, die religiös motiviert unterwegs waren, die kann ich an einer Hand abzählen, maximal an zwei.
Okay.
Das ist echt wirklich eine Seltenheit. Also ich habe zwei Leute getroffen, die wirklich sehr, 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 sehr religiös waren, also so richtig, richtig tiefen Glauben hatten. Das fand ich auch super spannend, mich mit denen zu unterhalten, aber die große Mehrheit spirituell schon, würde ich sagen. Und dann gibt es viele Leute, die vielleicht irgendwie katholisch oder evangelisch oder was auch immer sind, aber nicht aus diesem Grund auf den Weg gehen. Also ich glaube, die allermeisten machen sich auf den Weg, weil entweder irgendwas passiert ist und man das verarbeiten möchte, weil es schon immer ein Lebenstraum ist, sich die Zeit mal für sich selber zu nehmen. Oder es gibt auch Leute, die das aus der sportlichen Herausforderung heraus machen oder aus so einem Gedanken, mal gucken, ob ich es schaffe. Was ich aber glaube, ist, dass man den Weg nicht so richtig gehen kann oder so ein bisschen religiös berührt zu werden, nenne ich es mal. Also bei mir war es auch so. Ich bin zwar evangelisch, aber ich habe mit Kirche eigentlich nicht so viel am Hut. Dann bin ich diesen Weg gegangen, vor allem auf der Strecke von Leipzig nach Santiago und habe mich immer mal wieder in eine Kirche gesetzt, weil die alle offen waren, zumindest in Deutschland am Weg. Das war im Sommer kühl und im Winter wärmer als draußen, also irgendwie eine schöne Art Rast zu machen. Da liegt immer ein Gästebuch drin, in dem sich andere Pilger eingetragen haben. Dadurch hatte ich das Gefühl, so ein bisschen in Kontakt zu sein. Und ich hatte schon in manchen Kirchen, dass ich mich da sofort sehr wohl gefühlt habe und irgendwie so gedacht habe, hier ist irgendwas, das kann ich gerade nicht so richtig beschreiben. Und ich habe mich auch sehr behütet gefühlt auf meiner Reise. Und das kann ich mir auch nicht so richtig erklären. Deshalb glaube ich, dass so Sachen schon passieren und man so um dieses Thema Religion nicht so richtig drum herum kommt. Also man beschäftigt sich zwangsläufig irgendwie damit. Und das meine ich gar nicht negativ, ne? Zwangsläufig klingt jetzt irgendwie negativ. Aber so dieses Image vom Jakobsweg, dass das nur Leute machen, die ganz streng religiös sind, das stimmt einfach nicht mehr.
Okay. Habe ich was gelernt.
Die 1000 Jahre in etwa zurück, diese Tradition, dass man pilgert, um Buße zu tun oder so, also aus religiösen Gründen. Aber ich sehe es genauso wie Theresa. Und ich staune dann aber auch, wenn man so am Tag mit den Leuten spricht und man kommt so auf dieses Thema mal, dann höre ich auch sehr oft, nein, das ist jetzt überhaupt nicht so meins. Aber wenn dann abends der Pilgergottesdienst ist, und der ist ja auch oft jeden Abend, also je nachdem, in welcher Stadt oder in Gemeinde man gerade ist, ist die Kirche dann trotzdem voll. Und dann sieht man, da sitzen jetzt auch wieder 60, 80 Leute und also alles Pilger. Also das sind auch da Leute dabei, die heute früh noch gesagt haben, nee, irgendwie nicht. Also irgendwo, meistens hat es ja mit der Kindheit zu tun, man ist getauft, man geht mit den Eltern immer in die Kirche. Damals war das noch so, wenn man erwachsen ist, entscheidet man dann irgendwann selber, ob man das jetzt macht, ob man den Platz einräumt. Vielleicht ist Camino und Jakobsweg laufen auch immer irgendwo eine Reise in die Kindheit zurück, dass man so, sobald man freigelaufen ist und diese Gedanken nicht mehr hat, boah, heute musst du noch die Hausarbeit schreiben, morgen musst du noch die Kinder zum Sport bringen, außerdem am Wochenende ist Urlaub, der Chef will die Präsentation morgen noch haben, bla bla bla. All das, was wir noch so immer drumherum tragen, wenn das mal alles weg ist, hat man ja wirklich irgendwann sich so ein bisschen freigelaufen und dann kommen so spannende und komische Gedanken auf einmal in den Kopf. Und manchmal haben die vielleicht dann auch damit zu tun, dass die Leute dann bewegt sind, dann doch mal abends zu sagen, wir gehen mal in diesen Gottesdienst mit rein, in dem man ja nichts versteht. Spanische Gottesdienste im Vergleich zu deutschen dauern 16, 17 Minuten inklusive Predigt und allem, also das komplette Programm, was bei uns in Deutschland eine Stunde dauert. In manchen gab es wohl auch einen englischen Gottesdienst, das habe ich selber auch nur einmal erlebt. Aber also, das will ich nur sagen, trotzdem gehen die Leute dahin.
Alles klar. Ich habe jetzt schon so ein bisschen rausgehört, weil wenn ihr von euren eigenen Erfahrungen sprecht, redet ihr auch immer in der Einzahl. Also ihr habt das auch alleine gemacht und würdet ihr es auch alleine empfehlen, wäre jetzt die Frage danach.
Du sprichst mit den beiden größten Verfechter des Alleinelaufens. Ja. Super. Also ich glaube, dass es vielleicht ein bisschen weniger beängstigend ist, wenn man das zu zweit macht. Ich glaube aber, dass es sich lohnt, den Mut aufzubringen und das alleine zu machen. Weil man einfach anders unterwegs ist. Also man ist irgendwie offener, man hat irgendwie so 100% der Zeit für sich alleine. Es ist irgendwie so ein großes Geschenk an einen selbst. Deshalb würde ich jedem und natürlich jeder empfehlen, das alleine zu machen. Wir hatten aber auch im Camino-Podcast durchaus schon Leute zu Gast, die zusammengegangen sind und die das total toll fanden. Also ob das jetzt ein Pärchen war oder vor kurzem hatten wir eine Mutter-Sohn-Kombination. Auch total schön. Ich glaube, man kann es wahrscheinlich nicht für jede Person verallgemeinern. Aber wenn mich jetzt jemand fragt, was würdest du empfehlen, dann würde ich sagen, lauf auf jeden Fall alleine.
Okay.
Ich schließe mich da auch an. Also auf dem Weg zu sein und dort, also bei dieser speziellen Reise, was ja wirklich für viele auch ein Lebenstraum ist, dann auf diesem Weg dort Kompromisse einzugehen, die eigentlich nicht sein müssen. Also Kompromisse musst du machen, weil, ne, wo übernachtest du oder sonst wo, das ist halt von außen gegeben. Also wenn ich mit Theresa laufen würde zum Beispiel, ne, wäre das wirklich schwierig. Wir würden uns wahrscheinlich nach anderthalb Tagen nicht mehr angucken.
Sehr ehrlich?
Ja, total, weil sie ist viel schneller, sie ist mehr unterwegs als ich. Ich würde immer hinterher schnaufen und dann kommen so manchmal vielleicht auch Situationen, wie man es so kennt, wenn man früher mit den Eltern wandern war. Also ich war immer der Letzte, der den Berg hochkam, so irgendwie gefühlt, kam oben an, völlig fertig und alle haben gesagt.
Und dann wollen alle anderen weiter, ne?
Da bist du ja, können wir ja jetzt weiter. Und ich denke mir so, habt ihr es noch? Und das soll auf dem Camino nicht passieren. Wenn du dich entscheidest, hier bei dieser Pause, auf dieser schönen Bank mit dem Blick ins Tal, möchte ich gerne 2 Stunden sitzen, dann machst du das. Dann kommt halt keiner und sagt, ja, aber sag mal, willst du schon wieder Pause machen? Wollen wir nicht langsam mal ankommen? Oder ne, also all das, was man immer so von außen bekommt und was einen selber stresst. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, da wirklich komplett auf sich zu hören, also es gelingt im Alltag ja weniger, aber dort, also bitte da an der Stelle kein Kompromiss.
Das muss man vielleicht aber auch erstmal so ein bisschen wieder erlernen, oder? Die eigenen Bedürfnisse zu erkennen, sie zu verstehen, weil man ja sich im Alltag eben so oft an den Bedürfnissen anderer Menschen ausrichtet.
Genau, Aber das kann man dann irgendwann, ne? Das ist dann auch so, wenn man das halt mal auf dem Camino wirklich verstanden und verinnerlicht hat, nimmt man das auch eine Spur weit mit in sein anderes Leben. Auch wenn man andere Leute kennenlernt, ich sage auch ganz oft, ich laufe halt lieber alleine, ohne dass das jetzt quasi eine Art Rausschmiss bedeutet im Sinne von, gehst du bitte mal? Sondern es ist halt einfach nur so eine Ankündigung, kann sein, dass ich irgendwann mal sage, pass auf, ich würde jetzt die nächste Stunde gerne alleine laufen oder so. Und das versteht auch jeder auf dem Weg. Also das ist auch nichts Unhöfliches, sondern man kann wirklich das aussprechen und das wird in der Regel verstanden und dann ist das auch, am Abend sieht man sich irgendwann wieder und freut sich, dass man sich wieder sieht und hat einen schönen Abend gemeinsam.
Auch das muss man lernen, ne? Irgendwie Nein zu sagen und zu sagen, ich möchte jetzt alleine sein. Das gelingt auch manchen mehr oder weniger gut. Und was Leute, die zusammenlaufen, ja auch manchmal machen, ist, dass sie tagsüber getrennt laufen und sich abends dann irgendwie in der gleichen Herberge irgendwie treffen.
Ah, so als Kompromissversion quasi, ne?
Ja.
Ja, interessant. Und vielleicht kann man ja noch so ein bisschen als Tipp mitgeben, dass man jetzt nicht grundsätzlich sagen kann, das eine ist besser als das andere, aber wenn es nur die Angst ist vorm Alleinesein, dass man sich davon zumindest nicht abhalten lassen sollte, sondern dann sollte es andere Gründe haben, weil man vielleicht zu zweit etwas verarbeiten möchte oder so.
Ja. Ich habe auf meinem langen Jakobsweg habe ich eine Schwedin getroffen, die ist irgendwie 2 Wochen alleine gelaufen und 1 Woche mit ihrer Mutter. Und die hat danach erzählt, dass die 2 Wochen, die sie alleine gelaufen ist, da ging es viel um sie und was sie so zu verarbeiten hatte. Und sie meinte, in der Woche mit ihrer Mutter hat das ganz viel mit deren Beziehung gemacht.
Ah ja.
So, ne? Aber ich glaube, die Dynamik ist dann einfach eine andere. Und dann kommt es natürlich darauf an, was du willst. Also ich stelle mir das schon auch schön vor, das vielleicht mit jemandem zu teilen. Herausfordernd und man kann viel daraus mitnehmen. Aber ich glaube, vor allem so für den ersten Weg würde ich empfehlen, alleine zu gehen.
Und man muss es, glaube ich, wirklich auch klar kommunizieren. Also auch da, Kommunikation ist ja eigentlich alles, ne? Wenn man jetzt sagt, man startet mit einer Freundin oder mit einem Freund oder mit Partnerin, Partner, dann wirklich vorher sagen, pass auf, das ist nicht schlimm, wenn wir mal einen Tag getrennt laufen. Ja, das muss für beide klar sein. Darf jetzt nicht jemand sagen, ja, aber Kira, komm, wir sehen uns sonst schon so wenig und wir haben sonst schon so wenig Zeit und wollen wir da nicht zusammen und aber 30 Kilometer müssen es schon am Tag sein, wir wollen ja irgendwann ankommen und du merkst halt schon, wie sich das bei dir immer so einengt und sagst, nee, das möchte ich so einfach gar nicht. Da muss man das klar aussprechen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall wichtig. Ich habe auch 2 Mädels aus Dresden mal kennengelernt, am Anfang des Weges, beste Freundinnen, total gut drauf und ich habe die in Santiago getrennt getroffen. Die haben sich total verkracht auf dem Weg und ich weiß nicht, ob die heute noch befreundet sind. Also die Beispiele gibt es halt leider auch. Ich habe auch ein Pärchen an der Seite mal sitzen sehen, die beide geheult haben. Danach habe ich sie auch nur noch einzeln gesehen. Also da kann ich mir auch ausmalen, was da passiert ist. 24/7 zusammen und dann auch noch unter diesen ja doch zum Teil extremen Bedingungen. Das ist manchmal
intensiv.
Ja.
Und was mich abschließend noch interessieren würde, habt ihr jeweils so eine Art Lieblings-Alleine-Moment? Irgendwie eine besondere Situation, die euch einfällt, wo ihr so richtig gemerkt habt, ja, genau deswegen mache ich das jetzt hier gerade alleine.
Da muss ich kurz drüber nachdenken.
Es gibt Fragen, die haben wir noch nie gehört, die zählt dazu.
Ich glaube, den einen Moment, der fällt mir jetzt nicht ein. Ich glaube, bei mir war es eher der Switch von, dass ich irgendwie immer dachte, ich bin so ein totaler Gesellschaftsmensch und alles ist besser, wenn ich Gesellschaft habe und wenn ich alleine bin, ist der Sonnenaufgang oder Untergang nicht so schön, wie wenn ich den Moment mit jemandem teilen kann. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht von Leipzig nach Santiago und meine größte Angst war tatsächlich auch das Alleinesein auf dieser großen Distanz. Und dann zu merken, es ist trotzdem schön. Klar gab es die Momente manchmal zwischendurch, dass ich gedacht habe, es wäre jetzt schön, das mit jemandem zu teilen, aber ich habe irgendwie gelernt, das auch für mich als was Wunderschönes anzunehmen, wenn ich in den Pyrenäen stand und den Atlantik zum ersten Mal gesehen habe oder irgendeine andere schöne Aussicht oder das erste Mal dann am Meer tatsächlich war und mir immer wieder begreiflich gemacht habe, okay, das warst jetzt alles du und zwar auch irgendwie ohne, dass jemand neben mir hergelaufen ist und die ganze Zeit gesagt hat, du wirst es schaffen, sondern dass das alles aus mir kam und ich glaube, die Summe dieser Momente plus die Erkenntnis, mit mir alleine ist es schön, genauso schön, wie wenn ich es mit jemandem teile und ich mag beides. Ich glaube, das ist für mich das Ergebnis aus diesen Momenten des Alleineseins.
Schön.
Ich kann mich an 3 Momente erinnern, die ich zusammenfassen kann zu Hotspots auf dem Camino, die man auf einmal für sich alleine hat. Es gibt ja so Abschnitte und Wege, einmal zum Beispiel in der Hochebene Meseta, da gibt es dann so einen Berg, da läuft man hoch und da hat man einen fantastischen Blick ins Tal. Alle machen davon Fotos, jeder bleibt da stehen und kaum einer hat ein Foto, wo niemand drauf ist. außer vielleicht durch eine KI im Nachhinein bearbeitet, ja, aber so natürlicherweise nicht. Im letzten Winter bin ich gelaufen den Weg und stand genau dort oben und dachte, hier ist ja niemand. Und ich habe erstmal Leute angerufen, wir haben so eine WhatsApp-Gruppe und habe gesagt, hier guck mal, wo ich gerade bin und hier ist niemand, das gibt's doch noch gar nicht. Und das Gespräch war auch gerade vorbei. Ich war dann eine Stunde oben. Auf einmal kamen auch Leute hinter mir. Also es war wirklich der richtige Moment, da hat alles gepasst. Genauso am Cruz de Ferro, ein berühmter Ort, ein Kreuz, das da aufgestellt ist. Drumherum liegen ganz viele Steine, mehrere Meter hoch gestapelt. Das sind Steine, die Pilger mitgebracht haben von zu Hause, das irgendeine Sorge, eine Last, einen Todesfall, wie auch immer, symbolisiert. Und das lässt man auf dem Weg dort. Und da ist halt auch immer Highlife. Aber an dem einen Morgen, als ich mit Sonnenaufgang dort oben war, war ich wirklich alleine. Das war toll. Und in Santiago genauso. Wenn man in Santiago ankommt am Ziel, da ist ja die große Kathedrale, da pilgern alle hin. Davor ist ein großer Platz. Und da nachts, nachdem man irgendwie mit seinen Leuten nochmal was trinken war, dann um 1:30 nochmal auf den Platz zu gehen und dann auch mit ein bisschen Glück der Einzige dort zu sein, hat auch eine ganz besondere Magie.
Das kann ich so nachempfinden. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich gerne zur Off-Season reise, weil man es dann nochmal in einem Zustand erlebt, der so anders ist als das, was man jahrelang geglaubt hat, wie es dort aussieht. Und irgendwie, ja, so die Seele des Ortes vielleicht ein bisschen mehr greifen kann, als wenn da so viele andere Menschen sind.
Stell dir vor, du bist wieder in New York, Kira, und auf einmal ist der Times Square komplett leer.
Ja.
Wird ja wahrscheinlich nie passieren, aber genau sowas ist es halt. So ein Moment, wo du denkst, boah. Jetzt hast du das wirklich mal für dich und dann checkst du das auch erst so und dann kommen auch wirklich so die Emotionen hoch, wo du dann merkst, oh, das hat jetzt irgendwie alles was Magisches. Camino hat immer was Magisches an vielen Momenten und da auch.
Ich finde, das ist auch wie, wenn man irgendwie in so eine Kirche reinkommt und auf einmal fängt der Chor an zu singen, den man gar nicht gesehen hat oder der Organist spielt oder so und man sitzt da aber irgendwie alleine und ist in so eine Probe reingerutscht. Das ist mir auch 2-3 Mal passiert und da hatte ich nämlich auch genau das Gefühl, okay, ich sollte hier sein, das ist jetzt alles nur für mich, es ist mein Willkommenslied, dass ich jetzt in Lausanne angekommen bin oder was weiß ich wo.
Schön, ja. Eigentlich wollte ich diese ganze Sache mit dem Stein, die du, Markus, gerade schon angesprochen hast, zu einem ganz anderen Zeitpunkt thematisieren, aber jetzt ergibt es sich gerade. Das ist ja eben auch diese Besonderheit, dass man einen Stein mitnimmt. Woher kommt dieser Stein? Nimmt man sich den von zu Hause mit oder nimmt man den am Anfang des Wegesrandes mit? Können wir da nochmal drüber sprechen?
Das macht, glaube ich, jeder, wie er denkt. Ich hatte 2 Steine mit, beide von zu Hause. Der eine war für jemand anders, für den ich quasi eine Sorge abgelegt habe. Und der andere war für mich. Für mich war das auch ein sehr besonderer Moment da an diesem Cruz de Ferro, weil ich wollte eigentlich Trauer loslassen. Und bin dann da hochgelaufen und auch da habe ich mich wieder sehr begleitet gefühlt. Und dann habe ich mich an die Seite gesetzt und habe überlegt, warum mir das jetzt ein bisschen schwerfällt, diesen Stein abzulegen. Und in dem Moment ist mir klar geworden, ich will das nicht loslassen. Ich will das integrieren. Und das hat bei mir so einen Schalter im Kopf umgelegt, weil ich irgendwie die Jahre davor damit beschäftigt war, irgendwie einen Weg zu finden, vielleicht die Trauer loszuwerden. Und in diesem Moment an diesem Cruz de Ferro ist mir klar geworden, das ist irgendwie der falsche Ansatz für mich. Ich möchte ja nie wieder an diese Person denken. Ich möchte einfach nur irgendwie so ein bisschen meinen Frieden damit machen und aber trotzdem noch, dass diese Person Teil von meinem Leben ist. Und natürlich gehört da der Schmerz mit dazu, dass sie halt nicht mehr lebt. Und das war für mich echt so ein, ich kriege auch gerade wieder Gänsehaut, wenn ich das erzähle, weil das so ein Mindblowing-Erlebnis irgendwie war. Und das für mich auch so das Thema Tod, jemanden verlieren, nochmal in so ein ganz anderes Licht gerückt hat. Und ich das Gefühl habe, ich habe seitdem eine andere Beziehung dazu. Und ich habe dann den Stein da abgelegt, aber mit einer ganz anderen Intention, als ich das eigentlich geplant hatte.
Wow. Danke, dass du diese Geschichte geteilt hast. Es berührt mich auch sehr.
Ja.
Ich kann das auch nur unterschreiben. So, es passieren auf dem Weg sowieso irgendwie immer komische Sachen. Theresa sagte nach meinem Winterweg, den ich jetzt letztes Jahr gemacht hatte, irgendwann mal so, als ich ihr ein paar Sachen erzählt habe, du, ich glaube, wir laufen den Camino nie für uns alleine. Weil ich habe halt auch einfach eine lieben Freundin, die ich eine Weile nicht gehört habe. Ich habe irgendwie an sie gedacht. Und ich habe gelernt auf dem Weg, sobald mir Leute in den Kopf kommen, warum auch immer, gibt es irgendwie einen Grund. Und ihr habe ich dann auch einfach geschrieben, ey, lange nicht gehört, wie geht's dir? Und sie schreibt, das ist ja lustig, dass du heute schreibst gerade so, irgendwie, mir geht's nicht gut, Opa letzte Nacht gestorben und irgendwie alles doof und schwierig. Okay, dann bekomme ich eine Nachricht von einem Bekannten auch, also keiner, den ich sehr gut kenne, und der sagte mir halt so irgendwie, ich habe gehört, du bist auf dem Weg, vielleicht kannst du am Cruz de Ferro mal einen Stein für mich ablegen. Diagnose Krebs, irgendwie alles gerade ganz schwierig, noch viel zu jung, unter 40, wir wissen nicht, wie es weitergehen soll. Also so diese erste, das erste Drama, was man spürt, bevor man so detaillierte Ergebnisse hat, erstmal dieser Holzhammer, der da kommt. Und dann ist natürlich genauso ein Moment, wo ich dann einen Stein von irgendwo einfach aufhebe und den mitnehme. Also ne, man kann das von zu Hause machen oder unterwegs. Und dann lege ich den also am Cruz de Ferro ab und denke an die Person, spreche da ein kleines Gebet. Und am Abend habe ich auch ein Foto davon gemacht. Am Abend schicke ich halt das Bild dann rüber aus der Herberge und sage, hier übrigens, ne, habe meinen Teil jetzt getan, so nach dem Motto. Und er sagt, das ist auch cool, dass das heute war, weil wir waren heute beim Arzt, wir haben die Ergebnisse bekommen. Es ist nicht geil, aber es ist nicht so schlimm wie gedacht.
Oh,
und das gibt so, also so mehrere Geschichten, die sich auch so um dieses Cruz de Ferro drehen und genau die, das irgendwie alles so ein bisschen, ich habe da noch mehr Sachen erlebt, wo also Leute es wirklich in irgendeiner Form gespürt haben müssen, dass das heute war, weil die haben mich jetzt auch nicht begleitet, ich habe auch bei Insta nichts gepostet und die wussten auch nicht, die hatten mir auch keinen Tracker in den Rucksack gesteckt, also keiner konnte wissen, wann ich wo bin und das war dann schon, also das habe ich schon sehr häufig erlebt. Das ist wieder ein Zufall zu viel.
Ja, absolut verrückt. Und das ist dann aber quasi wirklich so ein Eisenkreuz, also Cruz de Ferro, das heißt das ja, glaube ich, übersetzt Eisenkreuz, ja, was dann so in die Höhe ragt und darunter legt man dann die Steine ab oder wie kann man sich das vorstellen?
Das Kreuz ist gar nicht groß, aber der steht auf so einem Holzpfahl, auf so einem Baumpfahl und ragt halt ein paar Meter in die Höhe, ist auch der höchste Weg auf dem Jakobsweg, auf dem Camino Frances, den man da laufen kann. Da ist man, also an keiner Stelle ist man dem Himmel so nah wie dort.
Schön. Und gibt es diesen Ort auf jedem Jakobsweg? Es gibt ja nicht nur den einen Jakobsweg, sondern so viele. Gibt es das überall?
Nee. Also das Cruz de Ferro in der Art gibt es, glaube ich, nur auf dem Camino Frances, oder Markus? Also ich habe das auf keinem anderen Camino gesehen, dass da irgendwie was in der Art gewesen wäre.
Pilger helfen sich weiter. Man baut dann einfach selber sowas Ähnliches nach oder man sieht immer wieder, auch auf dem portugiesischen Weg, der ja auch sehr beliebt ist, da sind dann immer so Steinhaufen an der Seite irgendwo gebaut. Und man spürt dann schon, wenn man seinen Stein irgendwo dazulegt. Ich glaube, das ist also davon sozusagen einfach übernommen und das ist auch völlig okay. Es braucht vielleicht nicht unbedingt diesen einen zentralen Ort, aber ich bin auch schon genau diesen Camino Frances gelaufen, den damals auch Kerkeling gelaufen ist, weil ich unbedingt ans Cruz de Ferro wollte und so geht das manchen Leuten halt auch. Wer dahin will, muss halt dann diesen Weg oder zumindest diesen Abschnitt laufen.
Und spürt man das, dass da so viele Wünsche, Gedanken, Menschen in Form von Steinen als Symbol liegen? Also wie fühlt sich das an, da zu stehen?
Ich glaube, das kommt drauf an, wann du da stehst und wie viel Glück du hast. Also man muss dazu sagen, das ist direkt an der Straße. Das ist irgendwie erstmal, dass man so denkt, hä? Also man stellt sich das irgendwie so vor, dass es auf so einer verwunschenen Lichtung irgendwo im Wald mitten in der Natur ist.
Ein Sonnenstrahl.
Genau. Der noch so ist es halt nicht. Da führt halt die Straße nebendran vorbei. Und es kann schon sein, dass man da seine Ruhe nicht so richtig findet, weil entweder gerade sehr viel los ist und man irgendwie zu so einer Primetime da lang läuft. Das kann man so ein bisschen umgehen, indem man entweder sehr früh oder sehr spät versucht, da hochzukommen. Und was halt auch manchmal passiert, ist, dass dann ein Reisebus da hält und dir irgendwie, oder zwei Reisebusse und dir 50, 60 Leute auf einmal ausspuckt, die dann da ihre Fotos machen und irgendwie so diesen magischen Moment ein bisschen zerstören.
Klingt unpassend.
Ja, deshalb kommt es, glaube ich, sehr drauf an, wann man wie da ist. Ich finde aber, dass man den Moment, den man am Cruz de Ferro hat, den kann man auch überall sonst auf dem Camino haben. Es ist ja schon auch immer ein bisschen das, was man so draus macht. Klar ist es total magisch, ne, da zu stehen. Ich hatte Glück, bei mir war nicht so viel los und allein diese schiere Masse an Steinen zu sehen von Leuten, die da irgendwie auch was abgelegt haben und irgendwie zu merken, man ist irgendwo verbunden. Also irgendwie hat ja jeder eine Sorge, die er da ablegen kann. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemand fröhlich dran vorbeispaziert und denkt, ach, in meinem Leben ist noch nie was Schlimmes passiert. Ich weiß gar nicht, was
dann
die
stimmt
alle
auch
haben.
Irgendwas nicht.
Ja, genau. Das finde ich schon wirklich beeindruckend, diese Masse an Steinen und was die so repräsentieren.
Okay.
Da entlädt sich dann doch schon eine ganze Menge, ne, vor Ort. Also gerade weil es auch dieser eine Ort halt ist. Also ich habe da auch viele Szenen erlebt von Leuten, die sich in den Arm lagen, die geweint haben und so. Das ist also jetzt wirklich nichts Außergewöhnliches. Ich glaube, da fiebern manche Leute auch drauf hin. Ich hatte dann auch so diesen Stein immer so ein, zwei Tage vorher immer noch in meiner Hand und dann denkt man über das Thema nochmal nach und beschäftigt sich damit. Das ist also, glaube ich, ein ganz, ganz spannender Ort. Und bei mir war es so, und das höre ich auch sehr häufig, der Stein ist abgelegt auf dem am Cruz de Ferro und danach geht es dann auch relativ schnell bergab. Und es ist wirklich, der gefühlte Rucksack ist leichter. Also ich hatte sogar schon mal einen Tag danach dann den Plan, ich reise jetzt ab, das war's. Brauch den Rest nicht mehr. Wofür ich hier war, war ich da, habe ich jetzt gerade gemerkt. Nächsten Tag fühlt sich alles, die Welt deutlich anders und besser an. Und es waren wirklich, auch da kam wieder so viel Zufälle zusammen. Es war mein erster Camino damals. Santiago brauche ich nicht. Hatte schon ein Busticket gebucht nach Santiago. Ich saß schon an der Bushaltestelle und da kam am Ende doch nochmal alles anders. Wie es halt manchmal so passiert. Und am Ende bin ich dann doch weitergelaufen.
Erzähl das kurz, das ist so eine schöne Geschichte.
Im Prinzip ist es auch relativ schnell erzählt. Das ist 2012, wir sind noch in einer Zeit, wo Smartphones noch nicht so da waren, aber ich hatte einen iPod mit. Die Älteren werden sich erinnern, da hatte man Musik drauf gespeichert.
Mit diesem Rädchen? Den?
Genau. Ja. So, und dann hatte ich also einen iPod mit und habe den Shuffle-Modus, hatte so gut 1000 Songs auf meinem Telefon, also auf diesem iPod mitgenommen, um unterwegs Musik zu hören. Und der Song, der hat, während ich dort auf dem Bus gewartet habe, kam, war R.E.M. Everybody Hurts. Was ja so ein emotionaler Song ist, der auch sagt, also ne, wenn du denkst, du hast genug von der Welt, dann Mund abputzen, weitermachen, so, es wird schon, ne? Don't give up, und kommen so mehrere Texte rein und ich habe zum ersten Mal auch so mal richtig drauf geachtet, ne? So wie man halt manche Songs einfach so hört, ohne jetzt ständig jede Zeile gleich zu übersetzen oder den Sinn des Songs zu wissen, aber Mund abputzen und weitermachen war mein Zeichen, dass ich dann diesen Bus nicht genommen habe, sondern weitergelaufen bin. Naja, und das war der Beginn, weshalb wir auch wir heute hier sprechen. Also ich glaube, wäre ich nie nach Santiago gekommen, wäre ich wahrscheinlich nicht ein zweites Mal dort gelaufen und so weiter und so fort. Also denn manchmal ist es der eine Song, der eine Moment, der eine Satz von dem Mitpilger. Also das,
auch so Vertrauen in den Zufall zu haben. Ne?
Ja, total.
Ich weiß zwar noch nicht, was der Weg ist, aber es wird ihn geben und jede Sekunde entscheidet sich das vielleicht von Neuem und das finde ich auch ein tolles Gefühl.
Auf jeden Fall, das ist genauso richtig. Es ist dein Weg und du musst halt offen sein. Und einfach mal ein bisschen lauschen und am Anfang, auch alle, die jetzt zuhören und das mal machen wollen, am Anfang ist man das noch nicht, das ist auch klar, ne? Also niemand erwartet das, aber man tastet sich so ein bisschen ran auf dem Weg. Das, was du halt fühlst, ist richtig.
Hörst du den Song manchmal noch, um dich nochmal an dieses Gefühl zu erinnern?
Ich spiele ihn ja manchmal sogar im Radio, dann ist es immer noch ein bisschen komisches Gefühl, weil es irgendwie Job und Emotionen zusammenkommen, aber tatsächlich, ich lasse den dann auch auf mich wirken, wenn er zufällig kommt. Also ich spiele ihn jetzt selten bewusst, aber wenn er irgendwo auftaucht, denke ich immer so, halt, stopp, jetzt will mir irgendwer gerade was sagen. Ja.
Schön, hat so eine nachhaltige Wirkung auf deinen Alltag. Um sich zu besinnen.
Ich habe übrigens auch, es war genau das Ding. 2 Jahre später war ich dann wieder unterwegs und wir sitzen in einer Herberge zusammen, wo jemand eine Ukulele mit hatte, draußen auf so einer Art Dachterrasse in Astorga. Und es spielt genau diesen Song halt an. Und das ist halt auch so, wo ich dachte, boah, jetzt holt es mich ein. Und Astorga ist auch wieder kurz vorm Cruz de Ferro. Also, das ist dann nur noch 2 Tage zu laufen. Das heißt, das ist auch wieder so, da hat es mich dann gleich wieder gepackt. Und ich meine, der hat den Abend da schon gesessen und schon ein paar Lieder mehr gespielt. Aber ich kam halt gerade rein, als er diesen Song gespielt hat. Ne? Wäre ich 10 Minuten später gekommen, hätte ich ihn gar nicht gehört. Deswegen, wir sind wieder beim Thema Zufälle.
Ja, die Magie des Zufalls. Schön. Okay, ich glaube, die Intention, warum ihr oder Menschen allgemein den Jakobsweg pilgern, habe ich ganz gut verstanden. Ich habe jetzt noch so ein paar übergeordnete Fragen. Also erstmal muss man ja erstmal verstehen, dass es nicht nur diesen einen Jakobsweg gibt, sondern dass das so eine Art Netz oder Verbund ist. Könnt ihr uns da mal so ein bisschen abholen, wie man sich das vorstellen kann? Gibt es da eine Karte und dann sucht man sich den einen Weg aus? Werden das vielleicht auch jährlich mehr Wege oder ist das ein bestimmtes Netz, was es so halt gibt?
Also es ist ein bestimmtes Netz, was es so halt gibt. Das Grundding ist ja, dass die Leute aus allen Ecken Europas nach Santiago gepilgert sind. Deshalb ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass auch bei dir zu Hause in der Nähe ein Weg vorbeigeht. Ich weiß, dass in Berlin am Hauptbahnhof gibt's so einen Stromkasten, der angemalt ist. Da kannst du mal drauf achten. Da ist irgendwie, glaube ich, auch ein gelber Pfeil drauf und steht drauf, wie viele Kilometer es bis nach Santiago
sind. Ach, und das ist der Startpunkt?
Nee, es gibt nicht den einen Startpunkt. Also der persönliche Startpunkt in der Theorie ist an deiner Haustür. Und dann läufst du halt irgendwie, also bei mir war es zum Beispiel in Leipzig, ich habe jetzt auch nicht direkt am Jakobsweg gewohnt, ich bin halt in die Stadt gelaufen, 3 Kilometer und auf dem Marktplatz habe ich wieder auf dem Jakobsweg eingesetzt und bin ihm dann gefolgt.
Verstehe.
Es gibt meistens in der näheren Umgebung irgendeinen Zugang oder einen Zubringer oder irgendeinen Weg, der dich halt auf den Jakobsweg führt. Und ansonsten kannst du ja einfach so ziemlich überall einfach anfangen. Also du könntest jetzt auch nach, weiß ich nicht, nach Polen fahren und da starten zum Beispiel.
Das war mir so nicht klar. Und die Gemeinsamkeit ist halt zum einen das gemeinsame Ziel und dann auch irgendwie eine Streckenmarkierung.
Genau. Es hängen verschiedene Vereine an dem jeweiligen Jakobsweg, die sich darum kümmern. Und je nachdem, wie aktiv dieser Verein ist, so gut ist dann halt die Markierung oder halt auch nicht. Also ich habe zum Beispiel auf dem Weg zwischen Görlitz und Facher, das ist der ökumenische Pilgerweg, die Via Regia. Da hängt ein Verein dran, der ist sehr, sehr aktiv. Also da hast du eine super Infrastruktur, obwohl es in Deutschland ist. Du hast alle 10 bis 20 Kilometer die Möglichkeit, irgendwo zu übernachten. Das ist mal bei Privatpersonen auf Spendenbasis, dann ist es mal irgendwie in einem Kirchturm, da haben sie so im Turmzimmer so ein kleines, so eine kleine Pilgerherberge mit ein paar Betten eingerichtet, oder in Merseburg ist es, da kannst du auf der Empore in der Kirche schlafen, auch da haben sie was eingerichtet, es gibt einen Zirkuswagen und so. Da ist die Strecke sehr, sehr gut markiert. Und dann gibt es aber wiederum Strecken, also ich weiß noch zum Beispiel zwischen Mainz und Frankfurt, also umgekehrt Frankfurt und Mainz, war das, glaube ich, da habe ich viel mit dem Handy geguckt, weil es da einfach nicht so gut ausgeschildert ist. Kommt ein bisschen drauf an. So, es sind ja auch alles Leute, die sich ehrenamtlich dann darum kümmern, dass die Strecke irgendwie markiert ist. Dann hast du da irgendwelche Vorgaben, an welchem Strom hast du was kleben darfst und wo halt nicht. Ich habe zufällig auf meinem Weg nämlich mal Leute getroffen, die das ehrenamtlich machen. Die haben dann so ein bisschen erzählt. Also abhängig davon, wie aktiv die Menschen sind, die in der Region leben, wie viel Bock die da drauf haben, sich darum zu kümmern.
Das ist auch alles online, kann man sich wirklich auch gut belesen. Die haben alle in der Regel eine Webseite oder eine gute Präsenz. Da kann man mal gucken.
Ja? Es gibt eine gute Übersichtsseite, deutsche-jakobswege.de.
Das schreibe ich in die Shownotes. Super. Und man braucht einen Pilgerpass, richtig?
Ja.
Können wir da einmal drüber sprechen, warum brauche ich diesen Pass? Ist das wie so ein Stempelheft oder wie kann ich mir das genau vorstellen?
Genau so. Es ist ein Stempelheft. Du besorgst dir den in der Regel vorher. Da gibt es auch, das kann man googeln, Jakobswegverbände in Deutschland, die einem das ausstellen. Man kann es aber auch vor Ort bekommen. Also es ist auch, wenn man jetzt sagt, man will das ganz spontan machen. Jakobsweg soll ja auch manchmal heißen, der ist immer, der ist sofort da. Du fährst einfach nur hin und gehst. Du musst ja nichts vorher buchen oder sonst irgendwie, wie wenn du eine Kreuzfahrt machst, sondern der Weg ist immer da. Deswegen kannst du auch vor Ort einen Pass bekommen. Den brauchst du, damit du auch in den Herbergen dich als Pilger ausweisen kannst und sagen kannst, ich bin hier auf dem Weg, weil die Herbergen in der Regel auch nur für Pilger geöffnet sind. Dann kriegst du da einen Stempel rein und es gibt so eine gewisse Auflage, einen Stempel pro Tag sollte man sammeln, am Ende wären es dann 2 und dann geht man damit, wenn man in Santiago ist, ins Pilgerbüro, zeigt vor, das sind dann teilweise wirklich auch, also nicht bloß 3 Seiten, sondern mehr an Stempeln, die man gesammelt hat und dann bekommt man eine kleine Urkunde, dass man selber pilgern war. Ich habe gerade vorhin gesehen, dass meine gerade hier liegt.
Genau, so die sieht aber sehr aufwendig und sehr schön aus.
Die ist sehr schön gemacht und da steht dann drauf, mein Name auf Latein und dann, dass ich am 10. Dezember 2024 angekommen bin. Und dann kann man, also mehr ist es erstmal nicht, und dann kann man sich auch noch eine zweite Urkunde ausstellen lassen, auf der dann auch die Kilometer stehen. Wie viel bin ich gelaufen? Und das rahmen sich Leute zu Hause gerne ein. Und wenn man die halt haben möchte als Erinnerung, sollte man diese Stempel oder diesen Pilgerausweis eben auch entsprechend führen.
Ja, wie so ein Reisepass irgendwie, ne? So eine Dokumentation der Stationen. Okay, alles klar. Und jetzt zum Thema Herbergen. Du hast es gerade schon angesprochen. Das sind wirklich Herbergen ausschließlich für die Menschen, die pilgern, was ja auch irgendwie schön ist, weil man dann so unter sich ist und vielleicht bestimmte Dinge gar nicht mehr erklären muss, weil alle auf dem gleichen Stand sind. Was habt ihr so grundsätzlich für Erfahrungen gemacht? Sind die ganz unterschiedlich? Haben die einen bestimmten Standard? Ist das immer so sauber, wenn ich jetzt mal so ganz offen frage?
Es ist sehr unterschiedlich. Es ist nicht immer sauber. Ich hatte in Frankreich hatte ich eine Herberge, da war ich ganz alleine. Das war einfach ein Haus, was offen war. Und das war echt eklig. Und ich war so ein bisschen hin und her gerissen zwischen, dass ich natürlich sehr dankbar war, dass ich da jetzt einfach übernachten kann. Und aber gedacht habe, oh nee, ich will mich nicht auf die Matratze legen. Und dann habe ich unten im Wohnzimmer meine Isomatte ausgerollt.
Okay.
Das war, glaube ich, so das Ekligste, was ich hatte. Und also auch, ich glaube, das einzige Mal, dass ich mich da so unwohl gefühlt habe. Auch ein bisschen schade, dass ich damit jetzt anfange, weil eigentlich die Mehrzahl der Herbergen ist wirklich super. Es gibt in Spanien gibt es einen Unterschied zwischen den öffentlichen Herbergen und den privaten. Die privaten Herbergen, die kannst du buchen über Booking oder indem du anrufst und kannst dir da ein Zimmer reservieren. Bei den öffentlichen Herbergen geht es nicht. Die nehmen keine Reservierung entgegen. Da kannst du quasi das noch so machen, wie es ursprünglich mal gedacht war, nämlich dass du einfach läufst und dann irgendwo anhältst und nach einem Bett fragst, also nach einer Herberge für die Nacht. Die sind meistens bei, ich glaube in Spanien, zumindest in Galicien am Ende, sind die jetzt bei 10 Euro, die öffentlichen Herbergen. Also da habe ich auch von, man könnte vom Boden essen, weil es irgendwie gefühlt so sauber war, bis zu, ah ja, okay, ich bin schon froh, dass ich morgen weiterlaufe, ist die Spannbreite relativ groß. Und dann gibt es zwischendurch immer mal wieder so Herbergen, die einem so ein bisschen den Atem rauben, weil die einfach so schön sind oder die Leute so besonders. Also dass man so das Gefühl hat, ich bin jetzt hier auf einen ganz besonderen Menschen irgendwie gestoßen oder die haben irgendwie so eine interessante Sicht auf die Welt und geben einem dann nochmal irgendwie so ganz viel mit. Und das finde ich insofern auch besonders, als dass ja je nach Weg auch sehr viele Leute einfach unterwegs sind und dass eine Person das irgendwie schafft, das dann immer wieder dieses Gefühl zu vermitteln.
Hast du da eine ganz bestimmte Situation irgendwie vor Augen, dass du mal jemanden getroffen hast?
Ja, erzähl aus Frankreich, komm, wir hatten erst drüber geredet.
Du meinst bestimmt Andrea.
Und die mit den Lichtern, was du erzählt
Fred,
hast.
Fred, ja. Also in Frankreich auf dem Part zwischen Genf und Le Puy auf der Via Gebenensis gibt es eine sehr schöne Herberge, die heißt La Ferme de Mille Couleurs, wird von Fred geführt und das ist einfach, also der ist zum einen ein begnadeter Koch und diese Herberge ist so schön, weil der hat einen Garten und hat da ganz viele Lichter aufgehängt und wenn's dunkel ist, dann leuchtet es da alles ganz schön. Also es ist ganz liebevoll, auch wie es eingerichtet ist. Der ist sehr zuvorkommend. Und meine absolute Highlight-Herberge liegt auch in Frankreich, in Livignac. Die wird von Andrea geführt und der ist auch einfach auch ein sehr, sehr besonderer Mensch. Mein Lieblingszitat von ihm ist, er hat erzählt, dass er diese Herberge jetzt seit über 10 Jahren führt und er wartet immer noch auf den Tag, dass die Menschen abends ankommen, die Pilger, und von ihren Begegnungen erzählen und nicht von den Kilometern. Also, dass jemand nicht sagt, hey, ich bin heute 30 Kilometer gelaufen, sondern hey, ich hatte heute 10 schöne Begegnungen. Da im Kopf das so ein bisschen umzudrehen, weg von diesem Leistungsgedanken, weil das ist auf dem Jakobsweg leider auch was, dass man sich sehr gerne erzählt, wie viele Kilometer man gelaufen ist. Und wenn man sagt, man ist nur 5 gelaufen, dann bekommt man mitleidige Blick. Und das so ein bisschen umzuswitchen. Also es hat auch immer ganz viel mit den Leuten zu tun, die so eine Herberge führen.
Ja, und grundsätzlich einfach ein schöner Gedanke. Also das kann man ja genauso aufs Wandern anwenden. Den Fokus mal so ein bisschen zu verschieben, weg von der reinen Tätigkeit, dem sportlichen, den Leistungsgedanken, hin zu den Begegnungen. Also kann ich mir was abgucken.
Ja, es hat ganz viel damit zu tun, was man auch draus macht, ne? Also ich glaube, dass man mit so einem Pilgeransatz schon auch auf den Wanderweg gehen kann. Ich glaube nicht, dass es das gleiche Erlebnis wird, weil das drumherum einfach anders ist, also die Rahmenbedingungen. Aber ich glaube, dass wenn man mit der gleichen Offenheit jetzt im Schwarzwald wandern geht und trifft zufällig auf eine Person, die genauso offen ist, dann kann man da natürlich genauso ein tiefgründiges Gespräch haben wie auf dem Jakobsweg. Das schließt sich ja nicht aus. Also ja, wie du gerade gesagt hast, es kommt auf den Blickwinkel an, den man vielleicht ein bisschen verschiebt.
Also dieses Gefühl auf dem Jakobsweg auch zu wissen, ich kann das wirklich machen, wie ich das heute möchte. Wie ich es gestern Abend überlegt habe, das war gestern Abend, heute ist heute. Auch da wieder, Schwarzwald wirst du wahrscheinlich dann sagen, gut, du läufst dann die 20 Kilometer, weil du hast den Rundweg, du willst irgendwie ja ankommen und du hast ein paar Tage Urlaub. So. Auf dem Camino könnte es ein bisschen anders sein. Oder ich kam auch mal nach 8 Kilometer in eine Herberge und habe gedacht, was ist das denn bitte schön, hier will ich bleiben. Da war es 11:30 am Vormittag. So, ne?
Ach, geil.
Natürlich hätte ich sagen können, ich gehe noch weiter, weil das war ja mein Plan. Ja, am Ende drauf geschissen. Also mach, worauf du Bock hast und fühle wirklich diese Freiheit. Und das ist, du hast es vorhin gesagt, Kira, man muss das ein bisschen lernen. Das ist nicht eine Sache, die man sofort versteht auf Anhieb, aber auch deswegen versuchen wir ja bei uns im Camino-Podcast da auch immer mal von zu sprechen, um vielleicht den Weg so ein bisschen leichter zu machen für alle, die dann unterwegs sind.
Und was ich so spannend fand, ihr habt mal in einer Folge, ich glaube, du warst es, Markus, über die 5 goldenen Pilgerregeln gesprochen. Und da hieß es bei Regel Nummer 4, das habe ich mir aufgeschrieben, don't try to change people. Also versuch nicht, die Leute zu verändern. Das heißt ja dann quasi die Freiheit, die ich mir hier selber gerade rausnehme, ich mache hier mal nur mein eigenes Ding, die sollte ich dann aber eben auch den anderen gegenüberbringen, sodass am Ende alle irgendwie frei sind.
Ich habe da viel diskutiert mit Leuten drüber, auch so dieses, ja, aber warum sind denn hier nicht alle auf dem Weg? Das ist doch eine total tolle Erfahrung und das muss man doch mal machen. Und da sagte auch eine australische Mitpilgerin zu mir, ja, aber du brauchst Leute, die zu Hause einfach auch im Bus fahren. Du brauchst Leute, die als Ärzte arbeiten. Die können nicht alle hier sein. Und du merkst halt so, ja, stimmt natürlich, hat sie recht. Und gerade mit ihr war ich immer so ein bisschen im Clinch. Ne? Also gerade wir waren uns wirklich in manchen Punkten sehr gegensätzlich, haben uns aber auf einer anderen Ebene immer wieder gerne gesehen und uns ausgetauscht. Und es war auch wirklich immer ein gutes Gespräch, endete immer mit einer Umarmung. So. Also es war völlig, völlig schön.
Schön. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz hier auf meinen Zettel.
In der Zeit kannst du, Markus, vielleicht ja die anderen 4 Pilgerregeln noch dazu sagen.
Ob ich sie alle zusammenbekomme? Die erste, also ich kriege sie jetzt nicht von der Reihenfolge hin, aber don't try to change people, listen to your body. Also wenn du auf den Weg gehst, guck wirklich, wie geht's dir heute und ignoriere auch nicht jetzt immer Schmerzen. Also manchmal kann man ein bisschen was weglaufen, das ist schon okay, aber bei manchen Dingen sollte man auch sagen, nee, der Körper schickt dir Signale und die sollte man auch nicht ignorieren. Drink, drink, drink. Immer trinken, man vergisst das nämlich tatsächlich öfter als man denkt. Das sind ja auch nicht unbedingt meine Pilgerregeln, sondern die, die mir mein Herbergsvater im ersten Ort verraten hat, während er das Essen ausgeteilt hat. Und ich habe das damals mit aufgenommen und deswegen gebe ich dir mal gerne weiter.
Und zu diesem Trinken, da hattest du in der Folge erzählt, dass es ja diesen Trick mit dieser Notfallwasserflasche gibt.
Ja, das mache ich immer.
Wie war das genau?
Naja, ich kaufe mir, also wenn ich auf den Weg gehe, kaufe ich mir immer eine so eine kleine Wasserflasche, die ich nur für Notfall mitnehme. Das heißt, ich habe ja noch andere mit und die befülle ich auch regelmäßig und so. Aber diese eine wird nur dann angefasst, wenn Wüste, 50 Grad und Tag Nummer 3 ohne Wasser zusammenkommen. So nach dem Motto.
Und das also hoffentlich nie.
Hoffentlich nie. Und das ist auch der Gedanke dahinter, wenn ich dann in Santiago ankomme, habe ich vor der Kathedrale habe ich die dann immer aufgemacht, diese Notfallwasserflasche und sie ein bisschen so wie so ein Shampoos versucht zu feiern, weil ich dann auch dachte, das hast du dir jetzt verdient und guck mal, hat alles gut geklappt. Genau, das ist toll. Noch, jetzt hilft mir noch, Theresa, also eine Regel fällt mir natürlich sofort ein, aber welche war es denn noch? Jetzt sind wir selber hier gerade am Überlegen. Aber ich glaube, die wichtigste ist dann auch dieses Be Selfish. Das ist ja auch die ich am meisten hervorhebe, Be Selfish. Also jetzt mal egoistisch sein und zwar im positiven Sinne. Also du gehst nicht egoistisch durch die Welt, guckst nicht nach rechts und links, das nicht. Aber du hörst einfach mal wirklich komplett auf dich. Keine Kompromisse, kein Chef, keine Beziehung, keine anderen Leute reden dir jetzt irgendwie rein. Du alleine entscheidest, was auf dem Weg passiert. Gönn dir das, schön. Be Selfish.
Habt ihr bei euch im Rucksack noch irgendeinen Gegenstand, den ihr dabei habt, den ihr bei einer anderen normalen Wanderung nicht dabei hättet? Also irgendwas, was ihr vielleicht auch empfehlen könntet, was man mitnimmt, was das nochmal besonders macht vor Ort?
Das Erkennungszeichen der Pilger, man hängt sich eine Muschel an den Rucksack.
Ach so, okay.
Genau. Da weiß man dann sofort, okay, die Person, die ist unterwegs. Ich kriege jetzt gerade die Geschichte nicht mehr so ganz zusammen, warum die Muschel. Weil man eigentlich doch, genau, weil man ja nach Finisterre gelaufen ist und als Beweis, dass man da hingelaufen ist, hat man sich da eine Jakobsmuschel mitgenommen. Genau.
Ah, okay, eine Jakobsmuschel auch. Okay, verstehe.
Das ist anders als beim Wandern und ansonsten ist es, also zumindest mein Rucksack, relativ deckungsgleich. Ich habe sehr viel aussortiert, während ich unterwegs war und habe jetzt so ein Minimum an Sachen mit dabei. Und beim Wandern habe ich genauso wenig Lust, Sachen durch die Gegend zu schleppen.
Auf wie viel Kilo kommst du? Weißt du das?
Also ich bin mit 13,5 gestartet. Das war viel zu viel.
Lag endlich mal eine ehrliche Antwort.
Ja.
Lag ein was bisschen, das Thema angeht. Ja.
Lag ein bisschen daran, dass ich meine Wohnung aufgelöst habe und ich habe auch meine ganzen Lebensmittel verschenkt. Aber bei so ein paar Sachen dachte ich, naja, die esse ich ja unterwegs eh. Zum Beispiel ein Kilo Nüsse hatte ich mit dabei. Dann haben mir sämtliche Freunde auf meiner Abschiedsparty Müsli-Riegel geschenkt. Ich hatte, glaube ich, 20 Müsli-Riegel mit dabei. Und es wurde ja dann nach und nach leichter und ich hatte ganz am Ende inklusive Zelt und Isomatte und Schlafsack hatte ich, glaube ich, irgendwas zwischen 8 und 9 Kilo.
Thema Essen, du hast es gerade angesprochen. Man hat jetzt wahrscheinlich auch ein paar eigene Snacks dabei, aber wie ist denn so die Versorgungssituation unterwegs?
Muy bien. Ja, genau, es kommt darauf an, wo du bist, aber grundsätzlich erstmal, wenn man jetzt sagt, man läuft diesen Camino Frances, über den wir heute schon gesprochen haben, ist das überhaupt kein Thema. Also da hast du an sehr vielen Tagen, an 95% der Tage, hast du alle paar Kilometer eine Möglichkeit, irgendwo einzukehren. Wenn du in der Saison läufst, wenn du in der Nebensaison läufst, da, wo ich im vergangenen Jahr unterwegs war, da wird es hier und da ein bisschen schwieriger, aber auch da hat man sich im Prinzip darauf geeinigt, in jedem Ort hat zumindest etwas auf. Jetzt hab halt nicht 5 Lokale, aber eins reicht ja auch, um abends irgendwas zu bekommen. Und dann gibt es aber halt auch Wege, die sind naturbelassener und dann hat man auch mal Abschnitte, wo halt auf 40 Kilometern einfach gar nichts kommt, außer halt wunderschöne Natur. Also das ist ja, ja schon ein großes Highlight. Und da muss man sich vorher ein bisschen eindecken, aber die Reiseführer, die es dazu gibt, die Pilgerführer, die empfehlen dann auch entsprechend, hier müsst ihr ein bisschen aufpassen, da müsst ihr gucken. Also da lohnt sich auch mal der Blick da rein, weil das schreiben auch Leute, die schon seit sehr, sehr vielen Jahren auf den Wegen unterwegs sind und die da auch eine gewisse Expertise haben, was einem jetzt Apps so oft oder an manchen Stellen einfach auch nicht so bieten können. Die haben da immer noch mal ein bisschen mehr drin. Darauf würde ich einfach immer vertrauen. Aber verhungern wirst du wahrscheinlich nicht.
Ich glaube, es gibt ja auch dieses Pilgermenü. Ist das dann auch so, dass die Lokale irgendwie auf Menschen, die pilgern, ausgerichtet sind?
Also auf dem Camino Frances ist, glaube ich, alles auf Pilger ausgerichtet.
Okay.
Weil einfach so viele Leute unterwegs sind. Und ja, mit den Pilgermenüs, also da ist es jetzt nicht so, dass du deinen Pilgerpass zeigen musst. Du kannst, wenn du einen Stempel möchtest. Die haben oft einen, auch im Lokal. Aber da kannst du, glaube ich, auch als normale Person, die jetzt nicht als Pilger unterwegs ist, kannst du, glaube ich, das gleiche Menü bestellen. Weiß ich jetzt nicht genau, aber also warum nicht? Und da zahlst du, als ich unterwegs war, waren es, glaube ich, 13 Euro. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Und du kriegst eine Vorspeise, eine Hauptspeise, einen Nachtisch und es ist Wein und Wasser inklusive.
Für 13 Euro, das ist ja wirklich ein Schnapper. Also,
ja, und es geht oft sogar noch billiger. Also das ist auch tatsächlich, ich erinnere mich an Portugal vor ein paar Jahren, da war das so 7 Euro, das Menü. Ne? Also es war wirklich ganz, ganz abgefahren. Man braucht nicht sonderlich viel Geld, um auf dem Weg zu überleben. Man muss es trotzdem vorher mal durchkalkulieren. Herberge kosteten auf jeden Fall einen 10er, sagen wir mal, als Richtwert, mal 8, mal 12 dafür irgendwie. Deswegen.
Ich glaube, mittlerweile so ein bisschen mehr, ehrlich gesagt.
Ja, aber ich habe auch noch Herbergen letzten Winter gesehen, die waren auch noch unter 10 Euro. Also es ist halt nicht überall so. Deswegen, aber ein 10er kann man jetzt erstmal ganz grob, oder selbst wenn man das im Rechnen mit 15, dann noch so ein Menü. Also früher galt immer der Satz, mit 30 Euro kommst du am Tag erstmal ganz gut klar. Das ist jetzt heute wahrscheinlich, hat sich das ein bisschen verschoben, aber du brauchst jetzt auch nicht 100 Euro am Tag, außer du willst halt im Hotel schlafen.
Ja, aber wie gut, dann ist natürlich die Barriere auch gar nicht so hoch. Also zumindest ist es keine finanzielle Barriere, sich dann einfach mal auf den Weg zu machen, weil es ja doch relativ günstig ist.
Das soll es ja auch so sein. Es soll ja für alle möglich sein. Und wer überhaupt keine Kohle hat, da gibt es auch Herbergen, die auf Spendenbasis funktionieren.
Ach,
da kann man halt also auch sagen, ich habe nicht so viel Geld oder ich zelte und nutze vielleicht mal eure Toilette oder eure Dusche. Also auch das gibt es. Und hier und da gibt es auch Cafés, habe ich auch erlebt, und da kann man auch als Pilger, der man vielleicht einfach auch einen Euro mehr übrig hat, zu sagen, ich lasse hier mal 5 Euro mehr und dafür kriegt der Nächste, der keine Kohle hat, hier einfach auch einen Kaffee und ein Croissant dazu. Also auch diese Angebote gibt es unterwegs, und deswegen, es soll jeder machen können, und ich glaube, ach, das haben wir ja auch erlebt, ne? Theresa, du bestimmt auch. Irgendwem ist das Portemonnaie abhandengekommen, der hat das verloren in einer anderen Herberge und war 2 Tage ohne unterwegs. Und da war das überhaupt kein Thema, dass Pilgerfreunde da aushelfen. Ja, habe ich auch erlebt. Da sagte auch eine ältere Frau, oh, hast du Regina gesehen? Hast du Regina gesehen? Ich sage, wer? Regina?
Wer ist Regina?
Die soll mein Portemonnaie mitgenommen haben. Das war in einer anderen Herberge und die kommt heute hier an. Und irgendwie, die hat mein Portemonnaie. Und bis dahin suche ich halt. Und die Frau treffe ich halt eine halbe Stunde später wieder. Und dann kommt sie mir mit einem 5-Euro-Schein entgegen und sagt, der lag gerade auf meinem Kopfkissen. Ich weiß nicht von wem, aber ich kann also heute mir schon mal wieder was zu essen kaufen erstmal.
Wow.
Aber ich meine, mir ist es umgekehrt passiert. Ich war in der Situation, also ich saß beim Essen, das war in Frankreich, und ich hatte nicht genug Geld dabei in meiner Herberge, weil ich irgendwie davon ausgegangen bin, dass ich mit Karte zahlen kann. Und das ging dann aber irgendwie doch nicht. Und in dem Ort gab es auch keinen Automaten. mir haben irgendwie 12 Euro gefehlt oder so. Und das wurde halt beim Abendessen ist das oft, dass da irgendwie dann abkassiert wird. Und ich konnte überhaupt nicht so schnell gucken, bis irgendwie 15 Euro vor mir lagen, weil dann jeder sofort sein Portemonnaie gezückt hat und mir irgendwie 5 Euro oder 2 Euro oder was auch immer rübergeschoben hat. Und es hat mich so sprachlos gemacht, weil ich gedacht habe, was passiert hier gerade? Ich war doch zu blöd, um irgendwie vorher nochmal Geld abzuheben. Ich weiß doch, wie es in Frankreich ist, dass man immer irgendwie ein bisschen vielleicht mehr Bargeld dabei haben sollte. Und das war aber überhaupt kein Thema. Und das ist echt so ein schönes Gefühl, dass das da so, dass da gar nicht drüber nachgedacht wird, sondern es wird halt einfach gemacht.
Das ist wirklich auf dem Camino unfassbar, diese Gemeinschaft untereinander. Also eine gewisse Form von Nächstenliebe irgendwo auch von völlig fremden Menschen, die sich teilweise ja überhaupt nicht kennen, ist ganz klar. Hier hilft man sich, hier unterstützt man sich irgendwie. In welcher Form auch immer es geht. Zum Beispiel, wir hatten auch mal Bernd bei uns im Podcast, der hat erzählt, der hat Steine zu Hause bemalt und hat die mitgenommen und hat dann gesagt, ich schenke dir immer jeden Tag meinen Pilger des Tages. Und er hat damit also für viel Freude gesorgt unter anderem, aber er hat auch bei einer Frau es geschafft, die gesagt hat, eigentlich, du hast mir ja gestern den Stein geschenkt, da war ich eigentlich im Moment, um zu sagen, ich reise ab, ich breche den Weg ab. Und nur durch den Stein habe ich jetzt gesagt, das war jetzt ein Zeichen, ich mache das weiter. Und das, genau solche Momente passieren halt in manchmal ist die Hilfe physisch oberflächlich da und manchmal passiert sie psychisch und aber sie ist da.
Ja, es lohnt sich auf jeden Fall, sich immer mal wieder selber daran zu erinnern, dass man ja doch durchaus einen großen Einfluss auf das Leben einer anderen Person haben kann. Und dass vermeintlich kleine Gesten, also für einen selbst kleine Gesten für jemand anderen, aber dann ja, durchaus große Folgen haben können.
Ich finde auch, dass dieser Weg, also bei mir war es zumindest so, dass er mir so ein bisschen den Glauben an die Menschheit auch zurückgegeben hat. Weil ich bin 2022 gestartet, das war irgendwie nach der ganzen schwierigen Corona-Zeit, dann ging der Krieg in der Ukraine irgendwie gerade los und so. Und dann da in Saint-Jean-Pied-de-Port zu stehen und diesen Weg zu starten und jeden Tag aufs Neue zu merken, hier sind so viele unterschiedliche Nationalitäten und es funktioniert. Alle haben ein Interesse, dass es den anderen gut geht. Alle wollen irgendwie helfen. Alle sind irgendwie nett. Und natürlich gibt es auch da Leute, die irgendwie doof sind oder mit denen man jetzt vielleicht nicht den ganzen Tag laufen möchte oder die was auch immer. Aber so die große, große Mehrheit gibt einem einfach ein gutes Gefühl. Und ja, so den Glauben irgendwie an die Menschheit zurück. Also ich finde schon allein für dieses Gefühl lohnt sich mal loszulaufen und diese Erfahrung wieder zu machen, dass es wie immer ist, dass halt die Leute, die irgendwie blöd sind, die sind halt am lautesten, aber die große Masse ist einfach immer noch, hat das Herz immer noch an der richtigen Stelle.
Das hast du richtig schön zusammengefasst. Also, lasst uns doch gerne mal über den Moment der Momente sprechen, wenn man dann am Ziel ankommt. Könnt ihr uns einfach mal so ein bisschen bei diesem Gefühl mitnehmen? Was empfindet man? Wie sieht es da aus? Was ist das für eine Situation, in der man sich dann befindet?
Das Schöne ist, auf dem Weg, wenn man dann in Santiago ankommt, gibt es, wenn wir ganz vorne anfangen, je nachdem von welchem Weg man reinkommt, das unterscheidet sich ein bisschen, aber nehmen wir jetzt mal den Camino Frances, worüber wir heute ja viel gesprochen haben. Da kommst du erstmal an ein Ortseingangsschild und da machen schon sehr viele Leute Fotos. So, dann ist aber trotzdem noch, knapp 4 Kilometer sind es, glaube ich, noch, bis du dann wirklich an der Kathedrale bist. Und das Interessante ist, es ist ja auch eine mittelalterliche Stadt, du siehst die Kathedrale tatsächlich erst, wenn du wirklich dort bist. Also es gibt ein paar Kilometer vorher schon mal die Chance, einen Blick auf die Kathedrale zu werfen, musst aber auch wissen von wo, also vom Weg ganz einfach sieht man es nicht und dann läuft man so durch die Stadt und dann werden die Gassen irgendwann auch immer enger und man folgt einfach dem Strudel der Menschen und der anderen Rucksäcke, die man so vor einem irgendwo entdeckt und dann wird der Weg irgendwann immer enger, irgendwann kommt eine kleine eine Passage würde ich nicht sagen, aber so, man läuft so ein paar Treppen runter und dann sitzt da eben in der Regel auch jemand mit einer Art Dudelsack, mit einer Gaita und das ist so das Nationalinstrument auch von Galizien und macht so Musik und dann kommst du auf einmal auf den Platz und denkst dir so, hä, das ist es jetzt hier und checkst gar nicht, dass links von dir die große Kathedrale sich direkt neben dir aufbaut. Also die ersten Male habe ich so hochgeguckt und bin wirklich fast da hinten gefallen, weil auch ich solche großen Gebäude die letzten Wochen einfach nicht gesehen hatte in kleinen spanischen Dörfern. Da gibt es das ja so groß und so mächtig nicht. Also das ist immer noch eine Überraschung. Ich habe auch damals alles dafür getan, vorher keine Bilder davon zu sehen. Ich habe also mir bei YouTube und so nichts angeguckt, weil das ist mal schade, wenn man den Moment dann schon kennt und schon weiß, wie es da aussieht. Irgendwie ist es schöner, wenn man das einfach mal so erlebt. Naja, und dann ist man da. Und dann passieren bei jedem unterschiedliche Dinge. Also ich sehe immer wieder Menschen, die einfach sich auch nach hinten fallen lassen, auf den Rucksack noch mit drauf und dann einfach dort unten liegen und nach oben gucken, weil man ja wirklich auch direkt vor der Kathedrale ist. Da ist jetzt also auch kein Abstand mehr dazwischen. Ja, Leute nehmen das Handy, schreiben die Nachricht nach Hause, ich habe es geschafft, machen ein Foto, telefonieren, WhatsApp, was auch immer. Und dann natürlich auch ganz viel Partystimmung, Theresa, haben wir ja auch schon erlebt, ne?
Echt? Okay.
Ja, total. Bei mir war es, ich bin zweimal bis jetzt angekommen und die waren sehr unterschiedlich. Beim allerersten Mal weiß ich noch, dass ich durch die Gassen gelaufen bin und die Kathedrale kam immer näher und irgendwie wollte ich jetzt wissen, wie sie aussieht und ich wollte aber auch gleichzeitig nicht ankommen, weil ich nicht wollte, dass diese Zeit meines Lebens jetzt irgendwie vorbei ist. Und da bin ich da um diese Ecke gebogen und stand vor der Kathedrale und war völlig überwältigt. Ich wollte nicht, dass es aufhört. Ich hatte auch meinen Rucksack noch eine Dreiviertelstunde auf, weil ich gedacht habe, wenn ich meinen Rucksack absetze, ist der Weg vorbei, bis mir irgendwann die Füße richtig wehgetan haben, weil ich bloß zu den vielen Kilometern, die ich an dem Tag gelaufen bin, ja noch eine Dreiviertelstunde mit diesem Gewicht auf dem Rücken vor der Kathedrale stand. Ich war unglaublich stolz. Ich war ungläubig, dass ich das geschafft habe. Ich war irgendwie ganz dankbar und erfüllt. Ich war total traurig, weil ich gedacht habe, jetzt muss ich mich von den ganzen tollen Menschen, die ich kennengelernt habe, irgendwie wieder verabschieden. Und das ist irgendwie, also so alles auf einmal irgendwie gefühlt. Und das war wirklich, wirklich sehr besonders. Also es ist mir auch sehr schwer gefallen, irgendwann von diesem Platz wegzugehen und mir irgendwie ein Bett für die Nacht zu suchen. Und beim zweiten Mal, als ich von Leipzig gelaufen bin, da war ich ja super lange unterwegs. Ich habe fast 9 Monate gebraucht.
Boah, okay.
Und dann bin ich zu der besagten Stelle, die Markus gerade erwähnt hat, gelaufen. Das heißt Monte de Gozzo, wo man mal so kurz abbiegt und dann die Kathedrale schon mal von oben sieht. Das ist noch so 3 Kilometer vorher. Und da stand ich und habe dann gedacht, krass, du bist von Leipzig hergelaufen, wie kann das sein? Und war total ungläubig und habe da auch geweint und war tatsächlich auch alleine da. Das war einer von den Momenten, wo ich dachte, krass, ich stehe hier einfach alleine, wie kann das sein? Und hatte da sämtliche Emotionen und bin dann zur Kathedrale gelaufen und habe an diesem Ortseingangsschild nochmal 2 Italienerinnen getroffen. Und die haben dann zu mir gesagt, oh, it's so sad, we don't want to arrive. Also es ist so traurig, wir wollen nicht ankommen. Und ich habe dann aber gedacht, ja, ich aber schon. Und das ist anders als beim letzten Mal.
Okay.
Ich möchte jetzt vor dieser Kathedrale stehen und ich war auch irgendwie so bereit anzukommen. So, ich war so lange unterwegs und irgendwie habe ich
Belohnung.
Habe ich mich gefreut. Ja. Und dann war es irgendwie anders. Also es war wieder besonders, vor dieser Kathedrale zu stehen. Aber da hab ich so richtig gemerkt, okay, diesen emotionalen Moment, der mich wirklich berührt, den hatte ich gerade oben auf dem Berg. Es ist jetzt irgendwie eher wie so ein Nachhausekommen, weil hier war ich schon mal. Ich erinnere mich an das Gefühl vom letzten Mal. Mhm. Und natürlich ist es besonders, hier zu stehen. Aber die großen Emotionen, die hatte ich gerade schon. Und das fand ich total interessant, dass es einfach nicht das gleiche Gefühl war wie beim ersten.
Okay, interessant. Also dann scheint ja wirklich jeder Jakobsweg, den man so läuft, nochmal so seinen ganz eigenen Weg für sich zu beinhalten. Es mag vielleicht die gleiche Strecke wie beim letzten Mal sein, aber jetzt so metaphorisch gesprochen ist es nicht der gleiche Weg, oder?
Genau.
Mhm. Ja.
Und kennt ihr dieses Gefühl auch? Also man hat irgendwie eine längere Reise vor sich, bleiben wir beim Laufen, vielleicht eine längere Wanderung und man hat jeden Tag so für sich Routinen entwickelt, jeder Tag läuft irgendwie gleich ab und kurz bevor man am Ziel ist, vielleicht einen Tag vorher oder ein paar Stunden vorher, fühlt sich plötzlich alles anders an. Das Laufen fühlt sich anders an, obwohl man ja eigentlich die gleiche Bewegung macht. Man hat irgendwie schon wie so einen Abschiedsschmerz in sich und dadurch ist man schon gar nicht mehr so richtig da, obwohl man physisch ja eigentlich schon noch da ist. Also wisst ihr, was ich meine?
Voll, das hatte ich auf dem allerersten Weg. Da gibt es dann irgendwann auch so diesen 100-Kilometer-Stein. Also da steht, in Galizien stehen so Monolithe und da steht die Kilometeranzahl immer drauf. Und dann siehst du halt, okay, jetzt sind es noch so und so viele Kilometer. Und ich wusste, dass der an dem Tag jetzt kommen wird. Und da hatte ich das schon, weil ich gedacht habe, okay, wenn es jetzt nur noch unter 100 Kilometern sind, dann bin ich ja wirklich fast da. Und ich wollte einfach wirklich nicht, dass es aufhört. Und habe dann auch schon so gemerkt, dass so diese Leichtigkeit des Weges, die war irgendwie so dadurch ein bisschen weg. Die Routine war zwar noch die gleiche, aber so dieses Gefühl, man muss da jetzt bald wieder weg, das hat den Weg für mich schon irgendwie verändert. Also auch da nochmal zu lernen, dann dann diesen Weg auch wieder loszulassen, dass das auch mit dazu gehört. Und es gibt einen Spruch, den man auf dem Jakobsweg auch ganz oft hört, vor allem Richtung Ende, und zwar der eigentliche Camino beginnt am Ende. Also wenn du angekommen bist und dann wieder in deinen Alltag zurückkommst, dann geht's eigentlich erst richtig los. Und ich glaube, dass da wirklich viel dran ist. Also natürlich brauchst du die ganzen Erfahrungen vorher, aber das ist ja die eigentliche Challenge, alles, was du gelernt hast, mit in deinen Alltag zu nehmen und deinen Alltag so zu gestalten, dass du auch dort diese Gefühle empfinden kannst, die du auf dem Camino hast. Also klar, diese grenzenlose Freiheit und so dieses, man ist jetzt nicht in seinem stressigen Alltag, das ist was, was du natürlich in dieser Form nur dort haben kannst. Aber so dieses Gefühl oder die Gefühle, die Erkenntnisse, die du unterwegs hattest, die sind ja auch bei jedem irgendwie anders. Bei mir war eine große Erkenntnis, ich kann alles schaffen, wenn ich es auf meine Art und Weise mache. Und genau das in meinen Alltag mitzunehmen und wenn ich dann vor einer Alltagsherausforderung stehe, mir das zu sagen, ich glaube, darum geht's. Und wenn man sich das bewusst macht am Ende, dann ist es auch nicht mehr ganz so schlimm zu gehen. Es ist immer noch schlimm, aber nicht mehr ganz so schlimm.
Schön, dass du das sagst. Ich wollte jetzt nicht als Spielverderber wirken, aber ich war immer froh, als ich angekommen bin.
Okay.
Bei mir war das nie so, dass ich dachte, oh, das könnte jetzt noch Jahre so weitergehen. Und es liegt wahrscheinlich jetzt, meine Erklärung wird auch gerade im Kopf nochmal ein bisschen klarer, weil das Theresa gerade so schön ausgeführt hat. Die Begegnung hatte ich auf dem Weg immer. Die schönen Momente, diese Magie-Momente, die gab es zuhauf. Das war wirklich toll. Aber auch da, wie Harpe Kerkeling, Fan vom Laufen war ich nie. Also Kerkeling hat mal gesagt, würde Pilgern heißen rudern, dann wäre er den Weg gerudert. Und genauso ist es bei mir auch. Also zu sagen, ich laufe jetzt freiwillig jeden Tag 20 Kilometer über 6 Wochen, jeden Tag, das passiert mir sonst nicht. Ne? Also ich bin jetzt nicht der Typ, der mega sportlich ist, also genau das Gegenteil davon. Das heißt, das Laufen habe ich nicht vermisst. Also dieses Ankommen, jetzt bist du wirklich da, jetzt ist das Thema erstmal durch, das fand ich gut, aber natürlich sind auch Tränen geflossen, als ich Leute verabschiedet habe, die dann zum Flughafen sind, die nach Hause wollten. Oder auch selber, wenn man so nachts dann nochmal irgendwo an der Kathedrale steht und man durchdenkt nochmal irgendwas oder es holt einen nochmal ein. Das ist ja davon nicht ausgeschlossen. Aber das Laufen selber, also die Bewegung, das, da hatte ich, also bis zum heutigen Tag ist das nicht ein Punkt, bei dem ich sage, boah, das macht mich glücklich, da kommen die Endorphine am Ende des Tages oder so. Ich bin halt froh, wenn ich dann duschen kann und wenn ich da bin. So, und dann merkt man, jetzt hat man es geschafft für heute, klar, das ist dann schön, aber ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, morgen endlich wieder laufen. Ja, 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 das ist wirklich nicht mein Inneres. Da ist das Drumherum viel wichtiger für mich.
Aber vielleicht ist es ja trotzdem so wichtig auch für dich, weil es etwas ist, bei dem du dich überwinden musst und du machst es trotzdem. Also vielleicht ist allein der Aspekt irgendwie dann der und wichtige Aspekt des Laufens.
Total. Also ist ein guter Punkt, hast du vollkommen recht. Und das ist, glaube ich, auch, weil ich sonst halt wirklich wenig zu Fuß bin. Ne? Also Theresa sagt ganz oft so einen Satz, oh, ich musste heute nochmal raus. Ne? Irgendwie heute muss ich nochmal eine Runde gehen. Und das macht sie irgendwie gefühlt ja jeden Tag. Also das kann bei mir auch durchaus mal ein paar Tage nicht passieren. Ich bin trotzdem glücklich mit meinem Leben und zufrieden. Aber so sind halt die Leute halt einfach auch unterschiedlich auf dem Weg. Es ist ja gerade spannend, dass dann alles irgendwie zusammenkommt und dass dann, ja, der eine bewundert den dafür, der andere bewundert sie dafür, was auch immer das ist. Der etwas ältere Herr mit 80, der erstmal noch um 10:30 noch beim Frühstück sitzt, wo eigentlich alle schon sagen, boah, da bin ich doch schon 10 Kilometer gelaufen, aber nee, der hat eine andere Gelassenheit, tut vielleicht den anderen auch mal ganz gut.
Ja, das sind schöne letzte Worte. Ich bin sehr erfüllt von diesem Gespräch. Vielen Dank. Habt ihr noch irgendwas, was ihr noch gerne mitgeben würdet oder wollen wir es so belassen?
Ich möchte gerne noch was unbedingt sagen, denn mir ist die eine Regel wieder eingefallen, die wir vorhin vergessen haben.
Ah, okay.
Die 5 goldene Pilgerregeln von Eric aus Saint-Jean-Pied-de-Port, von diesem kleinen Nest dort. Der hat nämlich nicht bloß gesagt, don't try to change people, be selfish, drink, drink, drink und listen to your body, sondern eigentlich auch eine sehr wichtige Regel, start slowly.
Okay.
Starte langsam am Morgen, konzentriere dich auf dich, gib nicht Vollgas, du weißt nicht, was heute noch passiert, wie du deine Kräfte einteilen musst und nicht bloß auf heute gesehen, sondern auch auf den ganzen Camino. Du hast den ganzen Weg noch vor dir, gerade in den ersten Tagen, man hat sich so drauf gefreut, jetzt endlich ist man in Spanien, jetzt geht's los und dann passieren auch die meisten Fehler und dann brechen auch schon sehr viele Leute halt auch ihren Weg am Anfang ab, das erleben wir auch immer wieder. Deswegen start slowly von vornherein, lieber ein bisschen Gang rausnehmen, als zu viel Gas zu geben, kann am Ende einem den Camino retten. Das würde ich gerne noch mit unbedingt mit rausgeben als meine berühmten letzten Worte.
Ich habe noch Fragen zum Schluss. Und zwar an dich, Wahnsinn. Kira. Könntest du dir vorstellen, auf den Jakobsweg zu gehen?
Bis vor einigen Tagen noch nicht, jetzt absolut ja.
Das ist schön.
Euch zuzuhören und auch irgendwie, wir sehen uns ja auch, irgendwie so dieses Funkeln in euren Augen zu sehen. Und ich hatte mehr als einmal Gänsehaut bei diesem Gespräch. Es hat auf jeden Fall was mit mir gemacht. Und ich hatte auch eben schon so den Gedanken, wann würde es denn mal passen? Auf jeden Fall. Doch, hätte ich richtig Lust zu.
Ich habe bei dir im Instagram gesehen, du hast irgendwie 2023 ein Foto aus Colorado gepostet. Und da hast du auch so drunter geschrieben, frei sein, mal ungeschminkt, ein paar Wochen, einfach mit einem Zottel-Look, so den man so halt hat. Ich glaube, das ist vielleicht schon so ein Teil vom Camino-Gefühl. Da geht es nicht darum, es ist kein Laufsteg hier. Ne? Alle laufen mit diesen hässlichen, komischen Klamotten, die man sich irgendwo besorgt hat. Diese, gut, inzwischen mit Merino und so geht das alles auch ein bisschen schöner, aber noch vor 10 Jahren hat man die sich aus dem Chibo geholt, weil sie einfach nur dort bezahlbar waren, irgendwelche ultra leicht atmungsaktiven Klamotten. So. Darauf achtet man nicht. Geht halt wirklich ums Gefühl, es geht um die Menschen selber und um das Lächeln, das sie im Gesicht haben, und das ist halt ungeschminkt genauso schön wie, manchmal sogar schöner als geschminkt.
Ja, weil man es auch besser erkennt.
Ja, genau so ist es. Und ich glaube, das vielleicht ist das so ein Vergleichspunkt, da musste ich so dran denken, als ich das gesehen habe, das ist schon ja vielleicht auch so ein Stück vom Camino-Vibe ist.
Danke. Es wird immer bildlicher. Und wenn es soweit ist, würde ich mich auch gerne nochmal bei euch melden. Vielleicht, um mir die letzten Tipps vorab abzuholen.
Ja, dann kommst du aber auch zu uns in den Podcast.
Ja, oh, gerne. Ich habe schon viele Leute interviewt, aber ich war noch nie irgendwo Gast. Mal gucken, ob ich das kann.
Stimmt.
Super, echt von Herzen danke. Ich werde euch auf jeden Fall updaten, wenn es bei mir soweit ist. Und sage jetzt erstmal Dankeschön.
Buen Camino, liebe Kira.
Ja.
Buen Camino und danke.
Buen Camino. So, und wenn es euch gerade genauso geht wie mir und ihr jetzt erst so richtig Lust bekommen habt, noch mehr über den Jakobsweg zu erfahren, dann besucht Theresa und Markus auf jeden Fall mal bei ihrem Podcast, dem Camino-Podcast, so heißt er, findet ihr auf allen großen Plattformen, und da warten so viele schöne, interessante, mal ganz emotionale, tiefgreifende und mal auch ganz, ja, witzige Geschichten auf euch, alles rund um den Jakobsweg. Oder ihr besucht die beiden auf Instagram unter der_camino_podcast findet ihr sie. Und das war's für heute, für diese Woche. Schön, dass ihr bis zum Schluss dabei wart. Von mir kommt jetzt ein letztes Buen Camino. Ich freue mich auf nächste Woche. Lasst es euch gut gehen.